wir müssen darüber reden und wahrscheinlich werde ich dafür geschlagen werden, aber wie ist es den Österreicherinnen und Österreichern erklärbar, dass die nächste Generation oder übernächste Generation einfach nur mehr bereit ist, 20 oder 10 Stunden zu arbeiten, die gingen aber gleich oft zum Zahnarzt oder zum Arzt wie ich.
Gleichzeitig glaube ich auch, dass es eine Frage der Fairness ist, in einem Generationenvertrag Mindestpensionistinnen einen Lebensabend zu ermöglichen, der menschenwürdig ist. Und gleichzeitig bestimmte Dinge jenen nicht mehr zu bezahlen, die eben auch nichts mehr eingezahlt haben.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Was kann ein Staatssekretär wirklich bewegen und wo stößt er an seine Grenzen? Warum ist Bürokratie nicht bloß nervig, sondern auch gefährlich für Standort und Demokratie? Was treibt dich an, ausgerechnet die schwerfälligste Maschine dieses Landes bewegen zu wollen? Wenn ich mir Gemeindeverbünde anschaue oder an Bezirkshauptmannschaften in Baden zum Beispiel, gibt es mit Bad Vöslau, mit Soos, mit Mödling, mit Dreiskirchen, ich weiß nicht wie viele Gemeinden in einem Umkreis von wenigen Kilometern, die haben alle einen Bürgermeister, die haben alle einen Gemeinderat, die haben alle ihr eigenes Hallenbad, ihr Gemeindezentrum. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das ist auch nicht mehr leistbar. Warum kann man das nicht verlangen, dass es dazu Zusammenlegungen und Einsparungen kommt?
Man kann es schon verlangen. Man kann auch die Frage stellen, welche Aufgabe haben im Endeffekt die politischen Institutionen wie die Länder. Aber ich sehe die Gemeinden in ihrer Pflicht, die sind eigentlich faktisch bei den Bürgern, die sind bei den Menschen, ja. Die sind die Direkten. Also ein Staatssekretär, so wie ich, oder ein Landesrat, der ist nicht so nahe wie bei den Gemeinden. Ich glaube, dass die Zusammenlegung aufgrund einer politischen Wertigkeit, das sind Wahlen, noch nicht so weit ist, dass wir das zusammenlegen. Was wir tun könnten, und ist über unsere Förderpolitik nachzudenken, das, was wir alles fördern, zum Beispiel ein Paradebeispiel im Land Steiermark, auf der Homepage des Landes Steiermarks findet man gezählte 3.952 Fördermodelle. Da gibt es eine Gemeinde, die gibt sogar, wenn man Doktor wird, wenn man den Doktortitel errungen hat, kriegt man 400 Euro Förderung. Da gibt es andere Gemeinden, also ich glaube 173 Fördermodelle von Photovoltaik. Das ist alles zu viel und da kommen die Doppel- und Dreifachgleisigkeiten. Würden wir in Österreich ein Kumulationsverbot aussprechen, Kumulationsverbot heißt, dass es nur mehr keine Doppel- und Dreifachförderungen gibt, hätten wir auf Anhieb 4 Milliarden mehr im Budget.
Wer oder was hindert die Regierung daran, es zu tun?
Das ist ein Wert, den wir jetzt diskutieren. Und das ist jetzt die dritte Gruppe, von der er redet, nämlich die Förder-Taskforce, dass wir das hier alles transparent machen. Ich erwähne nur die Transparenz-Datenbank.
Die Josef Bröll,
2010. Josef Bröll, ja, wir kriegen fast Schluck auf. Ja. Jetzt ist er Vorstandsvorsitzender, weil Präsident beim ÖFB, darf man nicht mehr sagen, klingt auch super, aber beides ist super, auch für den ÖFB. Und er ist in der richtigen Funktion. Der hat damals die Transparenzdatenbank auch initiiert. Aber da muss man sich vorstellen, dass manche Länder bis heute noch nicht bereit sind, alle Daten einzupflegen, damit wir Transparenz haben.
Ja, ich würde Ihnen kein Geld mehr geben.
Ja, das kannst nicht aufgrund unserer Konstitution. Das ist eben das Schwierige. Du kannst nicht, wir können schon gegen die Wand fahren. Aber wir könnten auch sagen, okay, kein Geld gibt es dann mehr, wenn es solche Komplikationen gibt wie mit dem Shutdown in Amerika oder wenn die Troika kommt wie nach Griechenland. Mhm. Aber brauchen wir das oder sollen wir wirklich so weit gehen? Weil das hätte natürlich, eine Troika hätte enorme Auswirkungen auf unseren Wirtschaftsstandard, auf unsere Stabilität, auch auf Grund dessen, dass die Finanzmärkte auch dementsprechende Zeichen setzen, das würde dann auf die Wirtschaft zurückschreien. Oder also sollen wir.
Schlimmer kann es ja eh nicht werden, oder?
Ja, es kann schon ein bisschen schlimmer werden.
Und aber wenn ich nach Griechenland schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Troika die richtig aufgeweckt einmal.
Richtig, die haben auch Reformen umgesetzt, aber es hatte in den ersten Jahren wirkliche Auswirkungen auch auf die Wirtschaftstreibenden. Und das will ich nicht. Es führte mit sich, dass es nicht nur im Verwaltungsbereich, sondern auch in der Unternehmerschaft enorme Arbeitslosigkeit gegeben hat. Das dauert. Und da muss ich immer wieder sagen, und das betone ich auch immer wieder, wenn wir jetzt nicht aufwachen, wenn wir nicht alle in ein Boot bringen, und eines, und hier breche ich eine Lanze, das kann man von mir fast nicht hören, aber ich breche eine Lanze für die Bundesregierung, die hat da echt viel gearbeitet, wenn wir die Länder in die Bereitschaft für diese Reformen, für die großen Reformen und die Gemeinden nicht dazugewinnen, dass wir in einem Boot sitzen, weil jeder zusätzliche Arbeitslose in Volzberg ist ein Arbeitsloser des Bürgermeisters. Jeder zusätzliche Arbeitslose in Volzberg ist auch ein Arbeitsloser des Herrn Landeshauptmanns. Das muss man sich vergegenwärtigen. Ja. Und da ist nicht der Bund schuld. Also bei diesem Konsolidierungspfad und bei diesem Stabilitätspakt, den wir geschlossen haben, brauchen wir mehr Bereitschaft von den Ländern.
Ich würde gerne seit 2016 in Vorarlberg ein Immobilienprojekt realisieren und scheitere am Bürgermeister, weil der einfach das Immobilienprojekt nicht will, aber nicht, weil er es nicht will per se, sondern weil er einfach keinen Zuzug möchte. Ja, und das sind genau die Dinge, wo ich sage, wäre ein riesiger Impuls für die Bauwirtschaft, wäre ein großes Immobilieninvestment, das wir da tätigen würden. Wir scheitern an einem Bürgermeister, der das als Nebenjob macht, weil ein Brotberuf ist er Volksschullehrer und sitzt im Rathaus und sagt, will ich nicht.
Ja. Ist das, habe ich nur eine Frage, ob es schon ein gewidmetes Grundstück ist oder scheitert es am gewidmeten
Grundstück? Nein, scheitert an der Widmung, scheitert an der Baubewilligung, das Land möchte das Projekt, alle Anwohner und Anrainer wollen das Projekt, nur der Bürgermeister möchte es nicht. Und das sind genau die Dinge, wo ich mir denke, das wäre ein Impuls für die lokale Bauwirtschaft, das wäre ein Impuls für die lokalen Handwerker. Und scheitert am Intellekt eines Bürgermeisters.
Aber schon, jetzt muss ich nochmal nachfragen, ich kenne das Projekt und diese Thematik nicht, aber es ist ja nicht so, dass man das mitten auf die grüne Wiese stellt, sondern dass das wahrscheinlich eine Lückenschließung ist. Oder dass
nein, es ist jetzt dort ein altes Industriegebiet, das gewachsen ist und wir würden aus diesem Industriegebiet
Eine Umwidmung,
Gewerbe und Wohnungen bauen wollen und das Ganze ist neben einer Kirche, neben einer Volksschule, vis-à-vis vom Rathaus, das ist einfach eine 100 Jahre alt gewachsene Dorfstruktur. Ja. Wir haben den Industriebetrieb wegverlegt, und ja, was auch dazu geführt hat, dass der ganze Schwerverkehr nicht mehr am Kindergarten vorbeidonnert, aber wir scheitern jetzt am Bürgermeister. Und das sind genau die Dinge, wo man halt sagt, das sind halt dann die Menschen, die Architekten, die Unternehmer, die potenziellen Investoren angefressen, weil es, wie gesagt, nicht daran scheitert, dass man dort etwas tun möchte, was man nicht darf, sondern nur daran scheitert, weil es einer nicht will.
Ja, das ist dann die nächste Frage. Also auch in den Strukturen wollen wir oder ist es wichtig, dass die Raumordnung noch bei den Bürgermeistern ist oder soll die in eine übergeordnete Rolle kommen? Das sind so Fragen, mit denen wir uns jetzt enorm beschäftigen, wenn es um eine Weiterentwicklung nicht nur des Standards, sondern des Lebensraums auch geht. Neben einer Kirche, glaube ich, ist es oder in der Nähe der Kirche wird es wahrscheinlich viel gescheiter sein, dass da Menschen sind, als wie ein Industriestandort. Also ja, gebe ich dir völlig recht, aber das sind so Dinge, wo man einfach auch, zum Beispiel haben wir auch uns in unserer Gesprächsreihe mit den Bezirkshauptleuten, das war jetzt sogar, ich weiß nicht, ob es ein Kärntner oder ein Vorarlberger Bezirkshauptmann war, der einfach von sich sagt, auch wenn es um gewerberechtliche Verhandlungen geht, sie brauchen hier Klarheit. Und da kommt von der Umweltbehörde, kommen auf einmal 5 Leute daher, vor 10 Jahren sind, ist nur einer da gewesen, jetzt kommt einer extra für die Fresh, einer für die Plärmal, einer für die Luft und noch einer. Und die vier widersprechen sich schon in sich und er muss dann als Jurist entscheiden. Sie brauchen genauso Klarheit und ich glaube, das ist auch das Wichtige und das ist mein Antrieb. Auch hier Klarheit zu schaffen, einfach besser machen.
Findest du, dass Österreich mit einer Staatsquote von über 55% und einer der höchsten Steuerbelastungen in Europa noch wettbewerbsfähig ist? Oder siehst du dadurch Risiken für unseren Wohlstand und unser Wachstum?
Also ich sehe, dass das enorm standortgefährdend ist, Lebensraum gefährdend ist. Also ich sehe nichts Positives daran. Also das war auch immer mein politischer Wille und das ist er natürlich nach wie vor, auch wenn ich in der Regierung sitze, alles Mögliche zu unternehmen, dass die Steuerquote A sinkt und dass wir wieder wettbewerbsfähig sind. Also der Wirtschaftsstandort Österreich, und das weiß ich aus eigener Erfahrung oder auch natürlich als Unternehmer, ist wirklich, wie gesagt, mit dem Rücken zur Wand. Wir in allen Rankings fallen wir weit zurück und wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und wenn wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind und wenn vor allem in der Industrie diese leise Betriebsstilllegung oder diese anonyme Betriebsstilllegung, wie ich es immer wieder sage, weiter voranschreitet. Was meine ich damit? Dass Unternehmen kontinuierlich pro Monat 10 Mitarbeiter abbauen und die in irgendeinem anderen Land, wo eine bessere Wettbewerbsfähigkeit ist, wo die auch es soziale Standards gibt, wo das Lohnniveau ein anderes ist, dass die, die dann dort aufbauen, das ist stille Betriebsstilllegung. Und das schreitet voran. Wir haben auch eine enorme hohe Insolvenzwelle. Und wie gesagt, wenn Lenzing 600 Stellen abbaut, dann sind es 600 Stellen für die Bürgermeister in der Region. Und der baut sie in der Tschechei wieder auf, weil die Wettbewerbs sind auch Mitglied der Europäischen Union, aber da gibt es andere Beispiele, warum das dort besser funktioniert. Ich kann die nur aus dem Tourismus sagen, man muss sich das einmal vorstellen, im Tourismus kostet eine Stunde Arbeit für einen Mitarbeiter 45,17 Euro. Der EU-Durchschnitt sind 32 und Kroatien, das ungefähr das gleiche Preisniveau hat, das kennt jeder, der nach Kroatien schon mal nach Brač oder Bled oder irgendwo hingefahren ist, Bled ist in Slowenien, glaube ich, aber wurscht, Dubrovnik, der weiß, dass dort die gleichen Preise verlangt werden. Also ungefähr die gleichen Preise aufgerufen werden. Das heißt, die sind wettbewerbsfähiger, weil die Deckungsbeiträge besser sind. Und Österreich hat einfach einen wahnsinnig hohen Wert. Wir haben sehr hohe soziale Standards. Wir müssen darüber nachdenken und wir brauchen den Mut, auch zu sagen, alles, was wir uns in der letzten Zeit aufgebaut haben oder was wir an sozialen Standards verbreitet haben, alles wird sich nicht mehr ausgehen. Und das ist Fakt, ist der Punkt.
Das sehe ich deswegen anders, weil ich glaube, es muss sich ausgehen, aber es muss sich für jene ausgehen, die es eingezahlt haben. Wenn ich nur noch 50% einzahle, kann ich nicht mehr 100% Leistung bekommen.
Das ist auch ein Punkt, der mich beschäftigt. Also wir müssen darüber reden und wahrscheinlich werde ich dafür geschlagen werden, aber wie ist es den Österreicherinnen und Österreichern erklärbar, dass wer oder die nächste Generation oder übernächste Generation einfach nur mehr bereit ist, 20 oder 10 Stunden zu arbeiten, die gingen aber gleich oft zum Zahnarzt oder zum Arzt wie ich. Also das ist der Merz-Sager, der deutsche Bundeskanzler hat eben gesagt, das ist, man muss den Menschen erklären, die eben 50% einzahlen, dass sie nicht 100% der Leistung bekommen können. Über das müssen wir mal reden. Und ja, das ist auch ein Thema, das aber mich auch nach wie vor beschäftigt.
Aber wie kann ich mir das vorstellen, in einer Regierung zu sitzen, in der es ja auch Regierungsmitglieder gibt aus einem sozialdemokratischen Spektrum, die dafür ja relativ wenig Verständnis haben, oder?
Na, ich glaube, dem Herrn Finanzminister ist es durchaus bewusst, dass wir auch hier wirklich enorm daran arbeiten müssen, dass wir die budgetäre Konsolidierung auch schaffen. Ich glaube nicht, dass es in einem Hochsteuerland, und das ist meine Position, mit neuen Steuern funktionieren wird, sondern ich glaube, dass wir wirklich, wie es alle Wirtschaftsexperten sagen, und wie es auch der ehemalige Finanzminister gesagt hat, Schelling noch einmal, wir haben ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Ja. Wir haben auch die höchsten Einnahmen und wir müssen mit dem sorgsam umgehen.
Der Herr Katzian sagt, das ist mir alles wurscht über neue Steuern.
Ja, das ist seine Meinung. Ja. Mir ist nichts wurscht, weil ich weiß, wie meine Unternehmertätigkeit war. Und meine Unternehmertätigkeit hat auch darauf abgezielt, dass ich schaue, dass meinen Mitarbeitern gut geht. Weil ohne vernünftige, zufriedene Mitarbeiter kannst du keinen wirtschaftlichen Erfolg zielen. Also muss ich auch auf die Mitarbeiter schauen und um das geht es mir. Also ich glaube, dass die Mitarbeiter genauso darauf abziehen. Das hat es ja auch bei meinen Betriebsbesuchen gesehen, dass viele, wirklich viele Betriebsräte gesagt haben, die da oben, die wissen gar nicht, um was bei uns geht. Ich als Betriebsrat bin ja dafür verantwortlich, die Arbeitsplätze zu sichern. Alle 500 Arbeitsplätze und nicht nur 450. Ich muss, und wir sehen das auch bei den Einhaltungen der Standards, wir brauchen jetzt die Entlastung am Kostenfaktor Arbeit.
Das ist richtig. Aber ich glaube, wir brauchen auch die Entlastung dort. Ich glaube, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und jede Hausfrau, die rechnen kann, versteht, dass wenn man nichts mehr einzahlt, man auch nichts mehr bekommen kann. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es eine Frage der Fairness ist, in einem Generationenvertrag Mindestpensionistinnen einen Lebensabend zu ermöglichen, der menschenwürdig ist. Und gleichzeitig bestimmte Dinge eben nicht mehr zu bezahlen oder nicht mehr, jenen nicht mehr zu bezahlen, die eben auch nichts mehr eingezahlt haben.
Ja, aber ich spreche es ja den jungen Menschen, jetzt kommen wir nochmal, weil die Pensionen angesprochen worden ist, den jungen Menschen nicht ab, dass sie eine Entscheidung treffen und sagen, ich will nur 10 oder 20 Stunden arbeiten, weil sie auch keine Visionen mehr haben. Wir alle wissen, jeder, der halbwegs rechnen kann, weiß, das kann sich mit den Pensionen nicht mehr ausgehen mit unserem Umlagesystem, weil früher hat es viel mehr arbeitende Menschen gegeben als wir Pensionisten und bei uns ist ja das gerade, also am europäischen Kontinent, an einem immer älter werdenden Kontinent, aber im Speziellen in Österreich, wird die Gesellschaft immer älter. Unser Gesundheitssystem ist sehr gut ausgezeichnet und sie werden auch nicht nur älter, sondern auch mehr. Das heißt, das ist eine mathematische Formel, die sich im Leben nicht ausgeht. Ja. Das bringt auch den jungen Menschen die Visionen und die Zuversicht, dass sie überhaupt 40 Stunden arbeiten, dass sie überhaupt in die Vollarbeitszeit gehen, weil wenn ich diese Zuversicht nicht mehr habe, warum soll ich dann noch arbeiten gehen?
Ja, aber deswegen glaube ich, dass man den Leuten klar machen muss, du wirst das bekommen, wenn du es einzahlst, du kannst es aber nicht bekommen, wenn du nichts einzahlst. Ich glaube, diese Logik muss einmal rüberkommen und das ist das, was wir im Moment, glaube ich, so wahrnehmen. Völlig wurscht, was du machst, ja, du hast Anspruch auf alles, hol dir, was dir zusteht. Nicht? Das sind diese Sprüche, die, keine Ahnung, eben, glaube ich, noch unter Faymann dahergekommen sind, spätestens unter Babler.
Das war der Bundeskanzler Kern.
Oder Kern, ja, wir da unten, ihr da oben. Das sind ja diese klassenkämpferischen Diktionen, gegen die wir ja auch eben bei Zusammen stärker auftreten, weil wir gegen Extrempositionen links und rechts des Spektrums sind.
Aber das Gute ist, dass wir darüber diskutieren und ich möchte nur einen Satz daran anhängen. Es wird immer darüber gesprochen, es sind wohlerworbene Rechte, aber wir haben auch Pflichten in der Gesellschaft.
Ja, aber über Pflichten spricht schon lange keiner
nein,
mehr.
Nein, ja. Und über diese Pflichten müssen wir mal reden und das macht eine Demokratie aus. Ansonsten haben wir keine Pflichten mehr, sondern sonst müssen wir nur mehr funktionieren wie in einer Diktatur.
Aber die Wahrnehmung ist ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, dass zum Wohle der Koalition viel stillschweigend hingenommen wird, was auch andere so medial von sich geben. Fliegen dann hinter den Polstertüren die Fetzen oder ist die Wahrnehmung einfach die, dass die Neos dazu schweigen oder nichts sagen, um den Koalitionsfrieden nicht zu gefährden?
Nein, erstens einmal, man muss sagen, weil die mediale Welt. Wir sind auch getrieben von digitalen Erscheinungen und Medien. Im Gegensatz zu dem, die Regierung hat wahnsinnig viel gemacht. Das muss man einfach einmal uns zugute gestehen. Wir haben einen Rucksack mit 21 Milliarden übernommen, weil wir einfach im März wussten, im März 2025 haben wir gewusst, wie haben die Länder im Jahr 2024 gearbeitet. Da sind Dinge eingemeldet worden. Wir haben hier ein Budget saniert. Also wir sind in der Budgetsanierung.
Saniert ist noch nicht.
Ja, noch nicht, aber wir haben zumindest einmal ein Doppelbudget hingekriegt, das uns von Seiten des Bundes auch zu Einsparungen gebracht hat, nicht gezwungen hat, sondern gebracht hat, die dringend notwendig waren. Das ist der Punkt 1. Wir haben es gibt bis jetzt, also Stand nach 9 Monaten, auch keine Bundesregierung, die so viele Gesetze auf den Weg gebracht haben. Wir haben enorme Herausforderungen, das stimmt. Es wird nicht klar gestritten oder laut gestritten oder hinter den Tapetentüren fliegen die Fetzen. Es gibt richtig große Meinungsunterschiede. Ja, die gibt's. Das ist auch, das Leben ist eine Mischkalkulation. Und bei einer Dreierkoalition ist eine Mischkalkulation ja immer auch das, was du durchbringst, was du in Reformen einbringst und was du auch den anderen zugute stehen lässt. Also wir müssen auch uns dreien was zugute kommen lassen. Und eines muss man schon sagen, bei den Reformen wie in der Bildung, bei den Reformen auch wie jetzt bei den Pensionen, da sind die Neos schon die Reformkraft, weil wir natürlich auch viel, sagen wir mal, wir haben keine Altlasten hineingetragen. Und da sind wir eine Reformkraft und das wird es auch noch weitergeben.
Eine Reform, die du umsetzen würdest, eine, nenne mir eine, wenn du völlig freie Hand hättest?
In meinem Sektor, für jedes neue Gesetz müssen zwei alte Gesetze hinaus gestrichen werden. Das wäre die Thematik in der Entbürokratisierung. Und dann würde ich mir wahnsinnig eine Lohnsteuerreform wünschen, die auch natürlich sich in einer gewissen Weise auch dementsprechend durch mehr Beschäftigung, durch Wachstum auch selber finanzieren kann, also den Kostenfaktor Arbeit entlasten. Das sind diese beiden Themen, die mich wirklich treiben. In diesem Entlastungspaket mit den 113 Entbürokratisierungsmaßnahmen sind auch zwei Arbeitsgruppen drinnen und das ist zum einen die Reformierung der Lohnsteuergesetzgebung und zum anderen natürlich auch das Berichtswesen, vor allem im Arbeitnehmerrecht, auch dementsprechend unternehmerisch auch dementsprechend entrümpelt wird, ohne die Standards zu verlieren.
Dein Appell, was sagst du Menschen, die glauben, es ändert sich eh nichts?
Mein Appell ist, lesen Sie mehr und lesen Sie Qualitätsmedien. Und mein Appell ist, dass wir hier auch wieder öffentlich diskutieren sollten und nicht ausschließen, dass wir gemeinsam, wir sind an einer Weggabelung, wenn wir es jetzt nicht schaffen, auch alle fünf politischen Parteien hier, wenn wir es jetzt nicht schaffen, gemeinsam das Ruder herumzureißen, das ist auch ein Appell an die FPÖ, nicht nur politisches Kleingeld zu schlagen, weil eines muss man ja sagen, es ist wichtig, dass es eine Opposition im Nationalrat gibt, es ist wichtig, dass es eine wachsame Opposition gibt, aber es ist auch wichtig, dass eine wachsame Opposition, die hat alles Recht, diese Regierung zu kontrollieren und zu kritisieren, aber sie muss auch mit positiven Beispielen kommen und sie muss auch über diese Vorschläge müssen wir auch diskutieren können, aber wenn wir heute sagen, die Pensionen sind sicher und es ist überhaupt alles sicher und wir dann ganz was anderes, ohne ein politisches Konzept dabei zu haben, dann finde ich es einfach auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen und nicht gemeinsam auch hier ein Zeichen zu setzen, dass wir wirklich uns an einer Weggabelung befinden. Nicht nur demokratiepolitisch.
Weggabelung, Aufschwung oder für den Rest unseres Daseins Freiluftmuseum?
Wir brauchen Aufschwung, weil ein Freiluftmuseum, so viele Touristen kommen nicht zu uns, die davon leben könnten. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Wirtschaftliches Wachstum ist das Instrument für Beschäftigung, ist das Instrument für Wohlstand, wenn die Beschäftigung und das Lohnniveau funktioniert, damit das auch dann wirklich funktioniert. Ein Freilichtmuseum fällt irgendwann einmal in sich zusammen.
Und was gibst du den Zuhörerinnen für einen Gedanken mit, die da sitzen und sagen, jetzt haben wir wieder 4% Inflation, es wird nicht besser?
Dass wir daran arbeiten, nächstes Jahr wird es automatisch besser mit der 4%igen Inflation, weil wir in diesem Jahr 2025, über das auch keiner redet, über eine Sonderstützung am Strommarkt auch dementsprechend, weil die fallen gelassen wurden, weil wir die nicht budgetär weitertragen konnten. Dieser Parameter fällt weg, das heißt, automatisch ab Jänner wird die Inflation sinken, aber wir müssen dennoch daran denken, dass wir den Wirtschaftsstandort erhöhen. Es geht ja nicht nur um die Inflation, sondern es geht um die Beschäftigung. Es geht am Ende des Tages um das, was ich immer wieder sage, was unser Kernproblem ist. Die Mitarbeiter kosten zu viel und verdienen zu wenig. Wir müssen schauen, dass sie mehr verdienen, mehr Netto vom Brutto haben und das ist mein Antrieb.
Vielen Dank, Sepp Schellhorn. Wenn du beim Zuhören gedacht hast, endlich sagt's mal wer, dann geh auf zusammenstärker.at und bring dich ein, denn Veränderung beginnt genau hier.
Mit dem Diskurs. Danke, dass ich kommen durfte.
Vielen Dank fürs Dasein.